Ja, wie ihr vielleicht aus der Lesung schon gehört habt, möchte ich so ein bisschen über das, was Lukas gesagt hat, mir Gedanken machen, oder ich habe mir Gedanken gemacht und möchte so ein bisschen über das Problemthema der Sorge und wie die Sorge eigentlich häufig eben auch als Christen uns Schwierigkeiten bereitet. Wenn man Lukas 12, 25 liest: Wer von euch kann mit all seiner Sorge sein Leben auch nur um eine kleine Zeitspanne verlängern? Wenn ihr nicht einmal etwas so Geringes könnt, warum macht ihr euch dann Sorgen um all das Übrige? Wie das ja so häufig ist in der Bibel, wenn man mal so ein paar prägnante Sätze sich raussucht, denkt man eigentlich, ja, warum eigentlich? Steht ja da geschrieben, wir können ja eigentlich nichts aktiv tun. Also warum sorgen wir uns so sehr? Und warum ist die Sorge manchmal so stark, dass sie uns eigentlich wirklich die Sicht versperrt und uns daran hindert, wie Paulus das ja auch so schön sagt, das zu machen, was wir machen sollen und wissen, aber eben nicht können. Und ich denke, gerade heutzutage ist natürlich die Sorge vielleicht so präsent wie lange nicht mehr. Die Finanzkrise, ich glaube, egal welche Statistik man jetzt traut, aber sicherlich haben in den letzten 12 Monaten mehr als 100.000 Leute in Deutschland zusätzlich ihre Arbeit verloren. Und da kann man natürlich verstehen, dass man sich Sorgen macht. Und die Jüngeren von uns, und da schließe ich mich ein, ich glaube, kein Mensch kann heutzutage sich hinsetzen, vielleicht so wie früher, und sagen, in der Firma, in der man anfängt, hört man dann auch irgendwie 30 Jahre später auf und geht in Rente. Das ist sicherlich nicht mehr so, und es sind natürlich existenzielle Sorgen, die wir irgendwie alle haben, egal ob es Arbeit ist oder vielleicht Familie. Und ich glaube auch, dass die Sorgen deswegen so stark sind, weil natürlich Strukturen, wie sie früher da waren, auch weggebrochen sind. Das heißt, die Familien fangen das nicht mehr so auf. Der Glaube oder die Kirche hat sicherlich auch vielleicht ihre Vorreiterrolle verloren. Die Menschen gehen eben nicht mehr so sehr in die Kirche oder haben nicht mehr dieses Glaubensverständnis, sondern die Gesellschaft geht ja viel mehr dahin hin, dass man sagt, der Stärkste kommt durch und jeder muss so ein bisschen, jeder ist seines Glückes Schmied. Je mehr Karriere man macht, je mehr Geld man verdient, je schöner man aussieht, je größer das Auto und so weiter, desto besser. Und das sind so ein wenig die Maßstäbe. Und da sind natürlich christliche Werte irgendwie immer schwieriger, sich zu behaupten und auch noch die Kraft zu geben, die sie ja eigentlich haben. In dem Zusammenhang erinnere ich mich, ich bin ja auch ein Mensch, der sich sehr viel Sorgen irgendwie macht und häufig das auch nicht so locker wegschütteln kann, obwohl es in der Bibel steht. Und im 2. Timotheus 1,7 steht geschrieben: Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und an diese Stelle erinnere ich mich sehr gut, weil ich sie ganz speziell vor 9 Jahren mehrmals gelesen habe, als ich damals als gerade das Studium, Medizinstudium absolviert hatte und mich für die erste Stelle in Wales beworben hatte. Ich bin dann also damals im Mai, war das 2000, nach England oder nach Wales geflogen und habe dann also abends kam ich an, das war glaube ich ein Sonntag, und am Montag sollte nun das Vorstellungsgespräch sein. Und da war ich derart aufgeregt und dachte eben auch, was passiert, wenn du die Stelle jetzt nicht kriegst? Da war meine erste Stelle und da gingen enorm viele Sachen durch meinen Kopf und dann kam ich eben auf diese Stelle, mehr oder weniger zufällig, hatte meine Bibel dabei. Und das hat mir irre viel Kraft gegeben, zu sehen, dass Gott uns ja eigentlich eben auch einen Geist gibt, der stark ist und der sich nicht sorgen muss. Man vergisst es halt nur, wenn der Druck steigt und die Sorgen eben auch und die Sachen nicht so laufen, wie sie sollen. Aber mir hat diese Stelle extrem viel geholfen und auch jetzt rückblickend lag ich gestern Abend im Bett und habe eben gedacht, Mann, was ist eigentlich in der Zeit alles passiert? Und ich erinnere mich noch ganz genau abends davor, was mir alles durch den Kopf ging. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich die Stelle kriege, dachte ich, ist extrem gering. 9 Jahre später hat sich mein Leben komplett verändert. Und ich habe die Stelle bekommen. Aber auch nicht die Stelle, und das war auch interessant, sondern eine andere Stelle, die ich aber wegen des Interviews oder Vorstellungsgesprächs bekommen habe, was ich eigentlich geführt habe. Also auch da irgendwie Gottes Wege völlig abstrus und undurchsichtig, aber letzten Endes führt er uns, glaube ich, ins sichere Fahrwasser. Und es ist enorm wichtig, zwischendurch auch mal zu reflektieren und zurückzugucken und denken, wo war ich denn vor 5 oder vor 10 Jahren und was hat Gott wirklich in unserem Leben schon alles berührt? Weil häufig schauen wir ja nur auf die Dinge, die schiefgelaufen sind, die nicht klappen. Wir haben uns Ziele gesetzt, auch in der Gemeinde. Wir haben Missionstage, Seminare, wir haben irgendwelche Veranstaltungen, wir missionieren, wir wollen wachsen und es passiert nichts. Oder es passiert eben nicht das, was wir erwartet haben, was manchmal ja auch völlig verschiedene Dinge sind. Ne? Also auch da, denke ich, ist es toll, einfach zwischendurch mal sich zu besinnen und zu denken, ja, klar müssen wir uns sorgen oder wir müssen uns bemühen, aber irgendwie ist Gott ja doch immer da. Und irgendwie kriegen wir ja die Kurve so oder so. Also insofern ist das sehr beruhigend. Wenn man dann aber im Lukas ein bisschen weiterliest, zum Beispiel in 12:47-48, da steht dann, der Knecht, der den Willen seines Herrn kennt, sich aber nicht darum kümmert und nicht danach handelt, der wird viele Schläge bekommen. Wer aber, ohne den Willen des Herrn zu kennen, etwas tut, was Schläge verdient, der wird weniger Schläge bekommen. Wem viel gegeben wurde, von dem wird viel zurückgefordert werden. Und wem man viel anvertraut hat, von dem wird man umso mehr verlangen. So ein bisschen die Kehrseite der Medaille, denke ich manchmal. Auf der einen Seite sagt Jesus, wir brauchen uns keine Sorgen machen, weil wir haben den Heiligen Geist. Und auch da muss ich für mich persönlich sagen, dass das Seminar mit Jürgen Kramer mir enorm geholfen hat. Ich fand es sehr beeindruckend und auch nochmal toll zu hören, dass der Heilige Geist zumindest in meinem Leben vielleicht ein bisschen unterpräsentiert war. Also Jesus ja, Gott ja und Heiliger Geist ist ja auch irgendwie da, aber es wurde mir irgendwie ein bisschen klarer und ich glaube, das ist nochmal spannend, sich vielleicht auch mit dem Heiligen Geist einfach mehr zu beschäftigen, was er an unserer Hier und Heute eigentlich für uns persönlich bedeutet und auch unser Leben beeinflussen kann. Also wir haben diesen Geist, der uns eigentlich alle Sorgen nehmen kann, der uns alles ermöglicht, der uns die Wege öffnen kann, wenn wir nur glauben. Das ist toll, aber es kommen eben auch so ein paar Verpflichtungen auf uns zu, glaube ich, die uns auch Sorgen bereiten können. Sind wir gut genug als Christen? Machen wir wirklich, was wir machen sollen? Vielleicht sind wir Versager im christlichen Sinne. Gott gibt uns eine Aufgabe, Talente. Und wir kriegen es einfach nicht auf die Reihe, Leute einzuladen, auch nicht meine eigenen Familie vielleicht oder mit Freunden. Also auch da können wir ja einen Druck aufbauen und uns irgendwie als Loser fühlen. Wir können das Gefühl entwickeln, zu sagen, die anderen schaffen es, ich schaffe es irgendwie nicht. Und eigentlich, ich bin auch nicht so ein tolles Beispiel. Und wir ziehen uns dann runter und machen uns schlecht. Und ich glaube, diese Frustration letzten Endes ist auch in meinen Augen die größte Waffe vom Satan, vom Bösen, genau da anzusetzen, wo wir schwach sind, wo wir vielleicht mal Probleme haben mit dem Glauben und uns einzureden, dass wir eben einfach nicht so gut sind, dass vielleicht wir nicht so schön aussehen, dass wir nicht so eloquent reden können wie andere, dass wir das Wissen nicht haben, dass wir uns zu leicht ablenken, andere Sachen frönen, Laster haben, die wir einfach nicht in den Griff kriegen, was auch immer. Und wenn die Frustration steigt, dann steigt auch häufig die Bereitschaft, irgendwann aufzugeben und zu sagen, ja, bringt ja irgendwie nichts, kommen wir hier nicht weiter. Und das ist ja meistens ein Prozess, das geht ja nicht von heute auf morgen, sondern kommt ganz allmählich. Und je mehr Niederlagen man so erleidet im Leben, desto frustrierter sind ja die meisten oder wird man. Und dann ist irgendwann das Maß erreicht und Schluss. Aus die Maus, wie man so schön sagt. Dann geht halt nichts mehr. Deswegen ist natürlich die Gemeinschaft extrem wichtig, glaube ich. Und vor allen Dingen, denke ich, auch der Ratschlag und die Gemeinschaft mit verschiedenen Generationen, auch innerhalb einer Gemeinde. Ich denke, die etwas weiseren und lebenserfahreneren unter uns können einfach gewisse Probleme und Schwierigkeiten, die zum Beispiel jüngere Leute haben, viel besser beurteilen, weil sie häufig selber in dieser Mühle drin waren und wissen, dass es gar nicht so düster ist, wie es manchmal aussieht, dass es Wege gibt, die man vielleicht selber nicht sieht. Also insofern, denke ich, sollten wir uns auch einfach nochmal bewusster sein, wie was für eine große Gabe wir eben auch in dieser Gemeinde haben, dass wir so viel unterschiedliche Weisheit, so viel unterschiedliche Talente in uns vereinen. Wir müssen sie halt nur nutzen und wir müssen eben auch uns besinnen, dass wir nicht alle gleich sind und dass wir nicht alle das Gleiche können, sondern jeder soll das machen, was er am besten kann und sich damit auch austauschen. Steffi und ich haben neulich uns einen Film angeguckt, habe ich glaube ich schon mal erwähnt, mit Morgan Freeman und Gene Hackman, The Bucket List, das deutschen Titel kann ich mir nicht merken. Geht aber letzten Endes darum, es war ein Kinofilm vor ein paar Jahren, geht letzten Endes darum, dass zwei krebskranke Menschen die Diagnose bekommen aus heiterem Himmel, zwar schon lebensfortgeschritten, aber letzten Endes immer noch so voll aktiv. Und die beiden kennen sich nicht kriegen halt unabhängig davon die Diagnose so nach dem Motto, na, ein paar Monate, wenn sie Glück haben, aber viel mehr ist da nicht mehr drin. Dann kommen die beiden ins Krankenhaus, lernen sich in dem Zimmer kennen, kriegen Chemotherapie und so weiter und sind halt vom Charakter her so unterschiedlich, wie man nur sein kann. Der eine ist, ich glaube, Christ, also Gott, das fürchte ich, ich glaube, er ist Christ und kein Jude, so ganz klar war mir das nicht. Aber ich glaube, er ist Christ und ist Mechaniker, der intellektuell eigentlich irgendein PhD machen wollte, aber das aus finanziellen Gründen nie geschafft hat. Der andere ist so ein Multimillionär, dem das Krankenhaus gehört, in dem er liegt und der also alles gemacht hat, sozusagen Profit, Profit, Profit. Und ich glaube, eins seiner Sprüche war immer, zwei Zimmer pro Patient. Und das war so seine Devise, egal wie reich oder arm die Patienten sind, die eingeliefert werden. Aus finanziellen Gründen hat er gesagt, Einzelzimmer gibt's nicht. Ich verdiene mehr, wenn immer zwei Leute in ein Zimmer kommen. Nun war es auch irgendwie ein Rassist. Und Morgan Freeman ist ja nun mal kein Weißer, sondern ein Schwarzer. Und die Ironie lag halt darin, dass er in seinem eigenen Krankenhaus lag, sich irre aufgeregt hat, dass er jetzt neben so einem Farbigen liegen muss, zum Arzt geht und meinte, ich will hier ein Einzelzimmer haben. Und der Arzt nur so süffisant sagt, das ist zwar ihr Krankenhaus, aber ihre Devise war immer, zwei Leute pro Zimmer und das ändern wir jetzt auch nicht. Und dann flucht er halt wie ein Rohrspatz und regt sich darüber auf. Aber er muss jetzt tatsächlich mit diesem Schwarzen, mit Morgan Freeman in dem Zimmer liegen. Da entwickelt sich dann natürlich der ein oder andere Dialog und die freunden sich auch an. Und das Interessante, weswegen ich das erzähle jetzt, ist, dass der Morgan Freeman eben dann auf einmal anfängt, ein Stück Papier rauszunehmen und aufzuschreiben, was er im Leben gerne noch gemacht hätte. Und eins der Sachen, die er aufschreibt, war sinngemäß, dass er eigentlich sich gewünscht hätte, er hätte ein Menschenleben irgendwie dahingehend beeinflusst, dass er zu Gott findet. Also ein Menschenleben praktisch wirklich massiv beeinflusst und irgendwie zu Gott geführt. Nun lag er da, wusste, dass es nicht mehr lange dauert und hat ihm das Gefühl gehabt, gut, das habe ich nicht geschafft. Und dann geht die Geschichte natürlich weiter. Der Gene Hackman nimmt dann dieses Papier, was der Morgan Freeman zwar aufschreibt, dann aber wegschmeißt, weil er dachte, ist ja sowieso egal. Nimmt er dieses Papier irgendwann auf und sieht, dass er da ein paar Sachen aufgeschrieben hat. Und dann kommt die Idee, hey, lass uns doch mal aufschreiben, was wir jetzt noch machen wollen, bevor wir sterben. Und da er eben Multimillionär ist oder Milliardär, fangen die tatsächlich an, als sie körperlich ein bisschen besser sind, durch die Himalaya zu gehen, durch Europa zu jetten und die Sachen zu machen, die beide halt immer machen wollten, aber nicht machen konnten. Und da eben das Geld da ist, fliegen die halt mit dem Privatjet durch die Gegend. Also alles wunderbar und jedes Mal, wenn sie halt was gemacht haben, schön gegessen in Nizza oder wie gesagt auf dem Himalaya wandern oder irgendwelche verrückten Bungee-Jumping, Fallschirmspringen haben sie noch gemacht. Also so wirklich verrückte Sachen haben sie halt das abgehakt. Und am Ende des Filmes stirbt dann der Morgan Freeman letzten Endes an seinem Krebs und interessanterweise hält dann der Gene Hackman die Trauerrede in der Gemeinde. Und während er sie hält, merkt man halt, dass er wirklich zutiefst ein veränderter Mensch ist. Und der letzte Punkt, der auf dieser Liste von dem Morgan Freeman noch offen war, streicht der Gene Hackman, während er liest, praktisch noch durch. So dass im Grunde genommen nach dem Tod eigentlich von dem Christ sich das Letzte auch erfüllt hat, was er immer machen wollte, ist, dass er vom Prinzip einen Menschen zu Gott geführt hat. Aber es war eigentlich erst nach seinem Tod. Und die Art und Weise, wie er eben auch mit dem Tod umging, hat eben den Atheisten, den Antichristen Gene Hackman, derart beeinflusst, dass er wirklich am Ende so weit war, dass er eben in der Kirche die Trauerrede hielt und ja, vom Prinzip zu Gott gefunden hat. Und das können wir, glaube ich, ist natürlich im Film immer schön, aber ich fand es halt insofern toll, weil ich davon überzeugt bin, dass es mit jedem von so ist. Mit jedem von uns vom Prinzip auch so ist. Wir sehen ganz häufig den Einfluss nicht, den wir auf andere haben, weil wir häufig eben auch kein Feedback kriegen, weil wir gar nicht wissen, wie wir Menschen berühren. Ja, wenn man eben nicht besagt bekommt, das ist ja wie bei der Kindeserziehung auch, ich lese gerade so ein Büchlein mit Steffi und eins der wichtigsten Sachen ist ja, Kinder brauchen ganz viel Ermutigung, Lobigung. Man muss ihnen sagen, dass sie die Sachen toll machen, dass man sie lieb hat. Man muss ihnen das Gefühl von Wärme und Liebe geben. Und wenn man das nicht macht, hat das schon einen signifikanten Effekt auf deren Entwicklung. Und ich glaube, wir sind ja Kinder Gottes und vom Prinzip sind wir ja im christlichen Sinne auch, denke ich, mehr oder weniger immer Kinder und wachsen noch. Und auch da müssen wir irgendwie uns überlegen, dass wir gegenseitig uns, glaube ich, viel mehr ermutigen müssen, viel mehr darauf hinweisen müssen, dass wir viel erreichen und dass wir viel mehr Gutes machen, als wir vielleicht für uns selber im stillen Kämmerlein so denken. Und dass man sich eben mehr auf die guten Sachen konzentrieren muss, ohne dass man die Schlechten jetzt schönredet oder vergisst. Aber dass man sich immer bewusst ist, wir sind zwar nicht perfekt und wir werden es nie werden, aber wir sind trotzdem die Auserwählten und wir brauchen uns auch nicht zu schämen. Sondern gemeinsam sind wir stark und man muss sich eben gemeinsam auch versuchen zu überlegen, wie können wir uns gegenseitig mehr motivieren. Eins der Sachen, die mir eben auch positiv aufgefallen ist, bei dem Seminar am Freitag war ich ja leider nur da. Da haben wir ja am Ende ein bisschen noch geshared, also uns mitgeteilt. Und da war ja die Maike, glaube ich, und hat es von ihrem vermeintlichen Verkehrsunfall erzählt. Und da dachte ich auch wieder, Mann, das ist doch irre. Sowas erfährt man nicht. Für die, die es jetzt nicht gehört haben, war es, wenn ich es richtig erinnere, so, dass Maike eben morgens zur Arbeit gefahren ist und ein bisschen im Stress war, wie auch immer. Auf jeden Fall war da wohl eine Ampel, die wurde dann grün. Sie ist also gefahren und dann kam halt von der anderen Seite ein Auto, was wohl die Ampel nicht gesehen hat, wie auch immer. Mehr oder weniger fast so, dass sie eigentlich hätte in die Seite reinfahren müssen. Es war sogar ein LKW, glaube ich, also ein großes Auto, wo sie das Gefühl hatte, also wenn es jetzt kracht, dann war es das. Dann ist wirklich Schluss. Und sie meinte, sie hat dann so schnell gar nicht gucken können, wie das Auto irgendwie um ihr Auto rumgekurvt ist, sodass sie weitergefahren ist, ohne irgendwie einen Kratzer oder eine Schramme zu bekommen. Und sie könnte das jetzt viel besser erzählen als ich. Aber es war so eindrucksvoll. Und sie meinte, was in kurzer Zeit dann alles eben noch vor dem geistigen Auge so abgeht und welche Erinnerungen und welche Erscheinungen man hat, total faszinierend für sie. Und ich denke, für uns ist es eben auch schön, mal zu hören, dass der Schutzengel eben da ist, wenn wir ihn brauchen. Und dass ganz viele, vielleicht auch kleine Wunder in jedem unserer Leben passiert, tagtäglich, wir sie aber entweder nicht für lobenswert oder erwähnenswert halten oder vielleicht auch gar nicht merken, dass wir so viel Glück gehabt haben, weil man das für normal hinnimmt. Wie dem auch sei, ich glaube, solche Dinge sollten wir viel häufiger auch hier am Sonntag uns mitteilen. Und ja, vielleicht kann man auch zwischendurch, wenn mal was passiert, einfach eine kleine Sektion machen, dass man sagt, wer möchte berichten von irgendwas Tollem, was ihm passiert ist. Die Heilung von der Tochter von dem Jürgen und der Monika fand ich auch nochmal extrem hilfreich zu hören. Also dass durch Handauflegen tatsächlich auch was passieren kann und dass aus jemandem berichtet zu bekommen, dem ich jetzt völlig identisch und integer halte, wo ich das Gefühl hatte, Ja, die Bibel spricht ja davon. Ich habe es noch nie erlebt und ich kann es mir als Mediziner immer nur schwer vorstellen, dass so ein Bein auf einmal wächst, irgendwie innerhalb von so ein paar Sekunden. Aber das war nochmal so ein bisschen so ein Aufwacher für mich auch, wo ich sage, natürlich gibt es das. Die Bibel spricht ja davon, dass es das gibt. Es gibt es nicht jeden Tag und man kann es auch nicht vorhersagen, aber diese Sachen sind eben da und die Wunder können passieren. Ich glaube, wir müssen sie irgendwie versuchen, uns gegenseitig mehr zu erzählen, damit wir auch wieder die Kraft und den Glauben haben, dass wenn wir eben nur genügend versuchen, dass die Sachen eben dann auch bei uns passieren können. Und da bin ich ganz fest von überzeugt. Die andere Sache, bevor ich den Abschlusszahlen vorlesen möchte, ist, auch aus persönlicher Sicht merke ich immer mehr, dass wir natürlich auch in verschiedenen Lebensphasen stecken, jeder von uns. Und man neigt ja dazu, dass man vielleicht die eine Lebensphase als schwieriger als die andere hinstellt. Letzten Endes, glaube ich, ist es aber, die Lebensphase, in der man steckt, ist für jeden von uns wahrscheinlich immer gerade die schwierigste. Also vielleicht, wenn man älter ist, kann man reflektieren und sagen, also das war jetzt wirklich das Schlimmste für mich. Aber ich in meiner momentanen Situation denke, klar, mit Kindern und Beruf und das und hier und jenes, es ist jetzt alles viel, aber letzten Endes gibt es neue Herausforderungen, je älter man wird und dann kommen andere Probleme, vielleicht auch gesundheitliche Probleme. Also letzten Endes ist ja jede Lebensphase, in der man steckt, irgendwie mal eine Herausforderung. Und ich neige immer dazu, so ein bisschen zu lamentieren und sagen, oh Herr, warum denn das jetzt? Und ich dachte, ich wäre gerade irgendwo angekommen und jetzt wird es mal ein bisschen ruhiger und jetzt kommt das wieder und wieder Stress und wieder das und jenes und Aufwachen morgens und Nachbarn haben neulich angeklopft, sich beschwert, dass es immer so laut ist, weil Alex um 5:30 schon immer Rambazamba macht. Tja, da kann man halt nichts machen. Ne? Ist ja nicht so, dass wir das toll finden, aber man kann halt vom Kind jetzt auch nicht irgendwie so Valium spritzen, damit sie eher so einen Zehenkrach machen. Ne? Naja, also es gibt dann immer neue Herausforderungen, man denkt, wieso? Wieso muss das so weitergehen? Und ich denke, was mir immer klarer wird, ist eben, dass es gar nicht mehr darum geht, unbedingt irgendein bestimmtes Ergebnis irgendwo hinzukommen in dieser Situation, sondern dass es, glaube ich, Gott viel mehr darauf ankommt, wie wir damit umgehen. Was machen wir, wenn wir unter Druck geraten? Wie verhalten wir uns auch mit unseren Mitmenschen? Werden wir... Es ist ja leicht, irgendwie freundlich und fröhlich zu sein, wenn alles paletti ist. Ne? Wenn man genügend Geld hat, um sich alles zu kaufen, wenn der Job sicher ist, wenn man gesund ist und wenn man halt immer so ein bisschen selbstherrlich dahin schwebt und irgendwie keine Probleme hat, weil alles für einen gemacht wird. Ich glaube, dann kann jeder relativ positiv und freundlich sein. Aber, und das denke ich, war ja für Jesus auch ganz wichtig, entscheidend, und unser wahrer Charakter kommt ja wirklich zum Vorschein, wenn wir massiv unter Druck geraten. Wenn die Sachen komplett nicht so laufen, wie wir uns das vorstellen, wenn die Sachen völlig aus dem Ruder laufen und wir das Gefühl haben, wir müssen tief in der Wurzel, in unserer Einstellung, in unserem Herzen, in unserer Mentalität, in der Art und Weise, wie wir mit Dingen umgehen, müssen wir was ändern. Diese tief einschneidenden Sachen tun weh. Die gehen meistens auch nicht von heute auf morgen. Aber ich glaube, das ist das, was Jesus wirklich von uns möchte, ist, dass wir diesen wunden Punkt in unserem Leben, was auch immer das ist für jeden von uns, angehen und gemeinsam eben auch bewältigen. Und ich glaube, wenn wir Sorgen haben sollten, dann sollten wir uns sorgen um unsere Mitmenschen, aber nicht so sehr um uns, dass wir irgendwas nicht schaffen, was wir uns gerne vorgenommen haben. Weil ich denke, wenn wir im Geiste uns Ziele setzen, dann wird das Ergebnis auch zufriedenstellend sein. Ich glaube, dass es eher ein Problem wird, wenn wir uns Ziele setzen, die eben nicht im Geist gesetzt wurden, sondern eben aus dem Fleisch. Und dann scheitern wir, glaube ich, weil es dann Ziele sind, die vielleicht mit Gottes Berufung nichts mehr zu tun haben. Gut, in diesem Sinne vielleicht noch etwas, ein Loblied auf den Schöpfer. Und damit möchte ich dann auch aufhören aus Psalm 104. Um uns nochmal in Erinnerung zu rufen, was wir wirklich an Gott haben und dass es keinen Grund zur Sorge gibt, sondern eigentlich wirklich nur zur Freude. Lobe den Herrn meine Seele, Herr mein Gott, wie groß bist du. Du bist mit Hoheit und Pracht bekleidet. Du hüllst dich in Licht wie ein Kleid, du spannst den Himmel aus wie ein Zelt. Du verankerst die Balken deiner Wohnung im Wasser, du nimmst dir die Wolken zum Wagen, du fährst einher auf den Flügeln des Sturms. Du machst dir die Winde zu Booten und lodernde Feuer zu deinen Dienern. Du hast die Erde auf Pfeiler gegründet. In alle Ewigkeit wird sie nicht wanken. Einst hat die Urflut sie bedeckt wie ein Kleid. Die Wasser standen über den Bergen. Sie wichen vor deinem Drohen zurück, sie flohen von der Stimme deines Donners. Da erhoben sich die Berge und senkten sich Täler an den Ort, den du für sie bestimmt hast. Du hast den Wassern eine Grenze gesetzt, die dürfen sie nicht überschreiten. Nie wieder sollen sie die Erde bedecken. Du lässt die Quellen hervorsprudeln in den Tälern, sie eilen zwischen den Bergen dahin. Allen Tieren des Feldes spenden sie Trank. Die Wildesel stillen ihren Durst daraus. An den Ufern wohnen die Vögel des Himmels, aus den Zweigen erklingt ihr Gesang. Du tränkst die Berge aus deinen Kammern, aus deinen Wolken wird die Erde satt. Du lässt Gras wachsen für das Vieh, auch Pflanzen für den Menschen, die er anbaut, damit er Brot gewinnt von der Erde und Wein, der das Herz des Menschen erfreut, damit sein Gesicht von Öl erglänzt und Brot das Menschenherz stärkt. Die Bäume des Herrn trinken sich satt, die Zedern des Libanons, die er gepflanzt hat. In ihnen bauen die Vögel ihr Nest, auf den Zypressen nistet der Storch. Die hohen Berge gehören dem Steinbock, den Klippdachs bieten die Felsen Zuflucht. Du hast den Mond gemacht als Maß für die Zeilen, die Sonne weiß, wann sie untergeht. Du sendest Finsternis und es wird Nacht, dann regen sich alle Tiere des Waldes. Die jungen Löwen brüllen nach Beute, sie verlangen von Gott ihre Nahrung. Strahlt die Sonne dann auf, so schleichen sie heim und lagern sich in ihren Verstecken. Nun geht der Mensch hinaus an sein Tageswerk, an seine Arbeit bis zum Abend. Herr, wie zahlreich sind deine Werke! Mit Weisheit hast du sie alle gemacht, die Erde ist voll von deinen Geschöpfen. Das ist das Meer, so groß und weit, darin ein Gewimmel ohne Zahl, kleine und große Tiere. Dort ziehen die Schiffe dahin, auch der Leviathan, den du geformt hast, um mit ihm zu spielen. Sie alle warten auf dich, dass du ihnen Speise gibst zur rechten Zeit. Gibst du ihnen, dann sammeln sie ein. Öffnest du deine Hand, werden sie satt an Gutem. Verbirgst du dein Gesicht, sind sie verstört. Nimmst du ihnen den Atem, so schwinden sie hin und kehren zurück zum Staub der Erde. Sendest du deinen Geist aus, so werden sie alle erschaffen, und du erneuerst das Antlitz der Erde. Ewig wäre die Herrlichkeit des Herrn. Der Herr freue sich seiner Werke. Er blickt auf die Erde und sie erbebt. Er rührt die Berge an und sie rauchen. Ich will dem Herrn singen, solange ich lebe, will meinem Gott spielen, solange ich da bin. Möge ihm mein Gedicht gefallen, ich will mich freuen am Herrn. Doch die Sünder sollen von der Erde verschwinden, und es sollen keine Frevler mehr da sein. Lobe dem Herrn, meine Seele, Halleluja. Amen.